Gnade sei mit euch und Friede von dem, der war und der ist und der kommt, Jesus Christus. Diesen Kanzelgruß sind wir gewohnt und wir hören ihn gern. Auch das Wort vom Frieden darin, den suchen wir ja schließlich, nicht zuletzt in der Kirche, im Gottesdienst. Frieden finden, mal zur Ruhe kommen, ausgeglichen sein. Das kann ja durchaus ein Grund sein, in die Kirche zu gehen. Mancher schreibt unter seine Briefe oder E-Mails: Shalom, Friede mit dir. Und wir haben vielleicht auch schon gehört, dass dieses Wort Shalom so viel wie Ganzheit, Unversehrtheit, umfassende Harmonie bedeutet. Frieden ist ziemlich wichtig. Frieden finden. Deswegen meinen auch manche, dass es im Grunde egal ist, bei welcher Religion oder auf welche Art und Weise der Mensch seinen Frieden findet. Hauptsache Frieden. Im heutigen Predigttext lesen wir, dass das so nicht ganz hinhaut. Frieden ist laut Jesus erstaunlicherweise nicht die Hauptsache. Und der Shalom Gottes hat durchaus eine andere Seite. Ich lese aus dem Matthäusevangelium im 10. Kapitel die Verse 34 bis 38. Jesus sagt: Denkt ja nicht, dass ich dazu auf die Welt gekommen bin, um den Frieden überall auf der Erde durchzusetzen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Durch mein Kommen entsteht eine Trennung zwischen den Menschen. Die Söhne erheben sich gegen ihre Väter, die Töchter stehen auf gegen ihre Mütter, die Schwiegertöchter wenden sich gegen ihre Schwiegermütter. Ja, die nächsten Verwandten entfremden sich und werden zu Feinden. Jeder, der seinen Vater oder seine Mutter höher achtet und mehr liebt als mich, der ist es nicht wert, mit mir zusammen zu sein. Und wer seinen Sohn oder seine Tochter über mich setzt, der ist es nicht wert, mit mir Gemeinschaft zu haben. Ja, es ist so, wer sich weigert, mir mit Haut und Haaren nachzufolgen, selbst wenn es Leiden und Sterben bedeutet, der ist es nicht wert, bei mir zu sein. Wer das, was sein Leben ausmacht, um jeden Preis festhalten will, der wird es doch verlieren. Wer aber sein eigenes Leben um meinetwillen verliert, der wird es finden. Dass wir mit der Erwartung des Friedens auf dem Holzweg sind, heißt es hier. Von Auseinandersetzungen ist die Rede, die die meisten von uns liebend gern vermeiden würden. Und wenn wir nach der Ursache fragen, dann müssen wir ein kleines bisschen vor unserem Text lesen. Da wird nämlich von einer Revolution gesprochen, von einer tiefgreifenden Veränderung, von einem Wandel. Tatsächlich bestätigt uns die Erfahrung, dass Wandel Veränderungen in Krisen führen. Erst wünscht sich jeder die Veränderung. Aber wenn sie dann eintritt, schlägt sie nicht selten zurück. Wir denken in diesen Tagen an die friedliche Revolution vor 28 Jahren, an die Demonstrationen in Leipzig und an anderen Orten, die nicht wie befürchtet gewaltsam niedergeschlagen wurden, an die überraschende Öffnung der Grenzen im November. Wer wollte die neue Freiheit nicht? Wer hatte nicht die Nase voll vom Gegängeltwerden und vom Eingesperrtsein, vom Ausgeschnüffeltwerden und den dümmlichen Parolen? Aber dann war bei vielen der Arbeitsplatz weg. Manche hatten unverdient das große Geld und andere nicht. Und die blühenden Landschaften waren noch lange nicht zu sehen. Die Krise griff um sich. Vor genau 100 Jahren fand in Russland eine Revolution statt, die wir im alten System noch ganz anders gefeiert hätten. Da wäre es nicht um Luther gegangen in diesem Jahr, sondern um die Oktoberrevolution natürlich. Wie viel Blutvergießen kam danach? Aber auf der anderen Seite, würden wir heute gerne unter dem Zaren leben? Oder so, wie die Menschen da in Russland gelebt haben? 500 Jahre Thesenanschlag in Wittenberg haben wir die Woche gefeiert. Welche Entzweiung folgte danach? Wie viel Streit und wie viel Krieg? Was danach passierte, ist ja längst nicht nur ein Ruhmesblatt, weder für die eine noch für die andere Seite. Oder denken wir ganz biblisch im Alten Testament an die Israeliten, die wollten aus der ägyptischen Sklaverei in die Freiheit. Unbedingt. Und kurz darauf bereuten sie es und meinten, wären wir bloß in Ägypten geblieben. Da hatten wir Gemüse und Fleisch. Veränderungen, Wandel bringen Krisen. Das nächste. Diese Veränderungen sind allerdings noch gar nichts gegen die Revolution, von der Jesus kurz vor unserem heutigen Bibeltext spricht. Das ganze 10. Kapitel des Matthäus-Evangeliums ist eine Trainingseinheit, eine Vorbereitung für seine Schüler. Er schickt seine Freunde los, die Königsherrschaft Gottes auszurufen, Zeichen dafür zu setzen. Und er sagt ihnen ganz klar, wenn er das tut, dann wird es zu tiefgreifenden Krisen kommen, die euch beuteln werden. Krisen, die eure nächste Umgebung betreffen und schockierend verändern. Und das passiert deshalb, weil es um die größte Revolution, den umfassendsten Wandel geht, der je geschah. Gott übernimmt die Macht. Und wo Gott die Macht übernimmt, da taugen die alten Verhaltensmuster nicht mehr. Das verändert alles. Da kann ich nicht mehr so weiterleben wie bisher. Warum, im tiefsten Warum, fallen Christen denn auf? Warum ecken sie an? Warum sind sie oft anders? Weil sie so moralisch sind? Weil sie so verklemmt sind, sich nicht trauen zu huren und zu saufen? Jedenfalls nicht, dass es jemand merkt. Nein, das ist doch nicht der Grund. Das ist doch nicht die eigentliche Ursache, sondern die eigentliche Ursache, warum das nachhaltig passiert ist, weil völlig neue Möglichkeiten da sind, weil das übliche Verhalten eben nicht mehr zu der neuen Wirklichkeit passt, weil da etwas Neues losgegangen ist. Das ist der einzige Grund, ein anderer zählt nicht, der hält auch kein bisschen durch, das Moralisieren oder so. Alles andere ist eine bedauerliche Fehlentwicklung. Weil Christen mit Gottes Macht und mit seiner Präsenz rechnen, mit seiner Gegenwart. Deswegen ecken sie an, provozieren sie, deswegen gehen die Auseinandersetzungen los. Weil Gott etwas völlig und im Wesen Neues begonnen hat, entspricht dieser Tatsache nur ein verändertes Leben. Das allein ist die angemessene Reaktion darauf. Und wenn wir nach dem alten Muster leben, dann tun wir etwas, was eigentlich nicht mehr sein müsste, was wir nicht nötig hätten, wofür es keine Grundlage mehr gibt. Das ist dann eigentlich jedes Mal eine Katastrophe. Wir könnten es besser und wissen es besser und könnten es besser machen. Nun müssen wir aber auch nicht so tun, als ob uns das immer gelingt. Nun müssen wir uns auch nicht unter den Druck bringen, dass wir immer so sein müssten. Das geht dann nach dem Motto, Hauptsache keiner merkt was. Oder das falsche Verhalten dann damit zu rechtfertigen, dass wir die Maßstäbe Gottes einkürzen. Machen doch alle, heute kommt man eben mit der Wahrheit nicht weiter. Wir werden am Neuen versagen, jawohl, immer wieder. Aber wir können von vorn beginnen, wir können Schuld bekennen, aussprechen. Und auch das ist nicht einfach, auch das ist eine Krise, eine tiefgreifende Krise. Was allerdings unerträglich ist, ist diese moralingetränkte Frömmigkeit. Und genauso unerträglich ist die Anpassung, die Kapitulation vor der scheinbar einzigen Wirklichkeit. Das sind ja alles bloß Worte da in der Bibel. Nein, es ist die neue Wirklichkeit, die neue Realität. Eine Krisenvermeidungsstrategie würde uns genau um das bringen, was der Glaube sein kann und will. Nämlich die grundsätzliche Veränderung des Lebens. Eine Revolution, neue Machtverhältnisse, die Chance zu etwas ganz Abenteuerlichem. Und dabei ist allerdings eine Auseinandersetzung unvermeidlich. In diesem Sinne nur keinen Streit vermeiden. Das ist allerdings nur die eine Seite der Wahrheit. Wahrheit kann man meistens nur in zwei Sätzen ausdrücken, das ist verrückt. Wenn man es nach einer Seite verkürzt, wird es falsch. Die andere Seite ist die, wer sich bestätigt fühlt, weil er ohnehin Stress mit seiner Familie hat, weil er sich gern streitet und die Auseinandersetzung geradezu braucht, so nach dem Motto, viel Feinde, viel Ehr, der ist genauso schief gewickelt. Es heißt ausdrücklich in unserem Bibeltext, um Jesu Willen. Die Auseinandersetzung um Jesu Willen, nicht weil ich so ein Dickkopf bin und den anderen sowieso nicht leiden kann. Ich sollte mich schon genau fragen, mir schon sehr sicher sein, dass es bei der Auseinandersetzung, bei der Krise tatsächlich um Gott und seinen Anspruch geht. Es geht eben nicht, dass ich so im Windschatten der Revolution meine eigenen Rechnungen begleiche. Natürlich wurden die Bauern damals zu Luthers Zeiten beispiellos unterdrückt. Natürlich war das hochgradig ungerecht, aber Luther erkannte zu Recht, im Gegensatz beispielsweise zu Thomas Münzer, dass deswegen eben nicht im Namen Gottes Gewalt angewandt werden durfte. Es musste schief gehen, wenn man in Gottes Namen die Klöster und Herrenhäuser anzündete. Es musste schief gehen, wenn Münzer meinte, dass er mit den Ärmeln seines Talars die feindlichen Kugeln auffangen könnte, weil Gott ja auf seiner Seite wäre. Immer wieder haben Menschen gemeint, Jesus für ihre Auseinandersetzungen in Anspruch nehmen zu können. Das haut nicht hin. Die Gebote bleiben in Kraft. Gott steht nicht für Anarchie. Als Pubertierender, als sogenanntes Pubertier, habe ich mich immer gern mit meinen Eltern gestritten. Die fand ich ja sowieso abartig und total kleinbürgerlich. Und da passte es natürlich gut, dass sie meinen Weg mit Jesus kritisch sahen, für übertrieben hielten. Da konnte dann die Auseinandersetzung um die Pünktlichkeit immer ein Glaubenskampf sein. Wie viel Unrecht habe ich ihnen da angetan? Das war eben nicht um Jesu Willen. Die Auseinandersetzung ist nicht das eigentliche Ziel. Die Liebe zu Jesus ist es. Und wenn jemand sagt, ja, wenn wir als Christen mit anderen in Harmonie leben, da muss was faul sein in unserem Glauben, dann ist das Quatsch. Wenn wir unter der Auseinandersetzung nicht leiden, ist was faul. Aber, so sagt Jesus, sie wird uns wahrscheinlich nicht erspart bleiben. Und dann sollen wir nicht erschrecken, nicht denken, dass unsere Nachfolge ein Fehler ist, wenn es deswegen Auseinandersetzungen auch im Familienkreis gibt. Das Ziel der großen Revolution am Ende ist ja tatsächlich der Shalom, der Frieden, die Ganzheit, die Versöhnung. Das eine hebt das andere nicht auf. Und das ist schwer zu begreifen, dass eben die Wahrheit immer diese zwei Sätze hat. Einer wäre einfacher, würde aber die Wirklichkeit nicht treffen. Auf diesen Weg in die Zukunft nimmt uns Jesus heute mit. In seine Zukunft, die heute schon beginnt. In eine Welt, von der viele meinen, sie müsste eine Illusion sein, weil es das gar nicht geben kann. In eine neue Wirklichkeit, eine Freiheit, gegen die alle Revolutionen der Welt ein Klacks sind. Dort kann ich damit rechnen, dass Gott einen Platz für mich hat. Und wenn das so ist, entsteht eine neue Freiheit. Dann steht für mich nicht mehr die Frage, wo ich am meisten für die wenigste Arbeit verdiene, sondern die Frage, wo mein Platz ist. Dann geht es nicht mehr darum, wo es für mich am günstigsten lang geht, sondern wo Gott für mich den Platz hat. Ich fände das eine super Frage für alle die, die so vor der Entscheidung stehen, wo geht's denn mal beruflich für mich hin oder was für eine Ausbildung will ich machen? Diese neue Freiheit, diese neue Art zu leben ist von so großer Bedeutung, dass alle anderen Vorhaben dagegen verblassen. Gemeinde ist dann nicht bloß eine Freizeitbeschäftigung unter vielen, so ein Hobby, was man auch haben kann, sondern es ist das Abenteuer meines Lebens. Weniger würde auch den Aufwand nicht rechtfertigen, den Gott dafür getrieben hat. Neulich war Sabine, die bisher Schnabowitz hieß, bei mir mit in der Schule im Religionsunterricht. Dort geht es normalerweise einigermaßen hoch her, aber an dem Tag war es total still. Sie hatte von ihrem Leben erzählt. Sie hat davon erzählt, wie sie den Ruf gespürt hat, in die Türkei zu gehen und dort jungen Leuten von Jesus zu erzählen und wie sich das immer mehr bestätigt hat und wie sie da ihren Platz gefunden hat und wie sie dafür alles andere auch nach hinten geordnet hat. Das ist ja keine Ausnahme, das sind ja keine Leute, die irgendwo ein Rad abhaben oder so, sondern das ist tatsächlich das Abenteuer, das Jesus jedem anbietet, die Chance der neuen Welt Gottes für jeden. Jesus mutet dieses Abenteuer in der einen oder anderen Form jedem zu. So unterschiedlich seine Jünger waren, er hat sie alle losgeschickt. Er hat sie alle herausgefordert. Und so auch uns. Neues zu wagen, ohne erst nach allen Sicherheiten zu fragen. Eine Botschaft weitergeben, die Widerspruch herausfordert. Vergeben, wo wir krass behandelt wurden. Fragen, wofür wir unser Geld einsetzen sollen und nicht schon mal davon ausgehen, dass alles für uns selber ist. Ein Leben, in dem die Beziehung zu Jesus die allerwichtigste ist. Die anderen Beziehungen kommen höchstens an zweiter Stelle. Ich lese uns unseren Bibeltext nochmal in einer anderen Übertragung vor. Ihr glaubt doch nicht im Ernst, ich bin auf die Erde gekommen, um mit den Menschen Händchen zu halten oder We Are the World zu singen. Nein, wo ich bin, gibt es Auseinandersetzung. Vater und Sohn, Mutter und Tochter, Schwiegertochter und Schwiegermutter werden sich richtig zoffen wegen mir. Am derbsten wird es in den Familien abgehen. Wenn dir dein Vater oder deine Mutter oder dein Sohn oder deine Tochter wichtiger ist, als ich es bin, dann hast du ein Problem. Dann hast du es eigentlich nicht verdient, mein Lehrling oder meine Schülerin zu heißen. Wenn jemand nicht bereit ist, sich ganz radikal hinzugeben und dafür sogar zu sterben, der sollte lieber zu Hause bleiben. Der hat es nicht verdient, zu mir zu gehören. Wer zu viel Angst hat, Dinge aufzugeben und sein Leben um jeden Preis festhalten will, der wird am Ende gar nichts mehr haben. Wer aber alles für mich gibt und sich so an mich verliert, der wird das richtige Leben finden. Kein Mensch könnte das sagen. Keiner dürfte das sagen. Das darf wirklich alleine nur Jesus. Die einzige Beziehung, die über meine Zeit auf dieser Erde hinausreicht, ist die zu ihm. Bis dass der Tod euch scheidet, für das Leben mit Jesus gilt das nicht. Und zwar nur dafür nicht, für alles andere wohl. Heute schon nach den Maßstäben von morgen zu leben, das ist die große Chance. Und wenn wir merken, wie wir hinter diesen Erwartungen zurückbleiben, wie wir in die alten Muster verfallen, dann wartet eine Vergebung auf uns, die Mut macht. Hingefallen? Na wenn schon, dann steh wieder auf und nutz die nächste Chance. Nein, wir müssen uns nicht damit abfinden, dass es schließlich alle anders machen. Wir können uns damit auch nicht mehr rausreden und rechtfertigen. Nein, wir müssen nicht auf Mehrheiten warten. Jesus schraubt seinen Anspruch angesichts der scheinbaren Tatsachen nicht zurück. Wir müssen das Neue nicht aufgeben, niemals zurück. Das war das Lebensmotto des indischen Christen Sadhu Sundar Singh. Niemals zurück. Du bist zu krass, zu radikal, wird es heißen. Aber das ist genau die Auseinandersetzung, von der wir eingangs sprachen. Wer einmal die Freiheit gespürt hat, wer einmal gemerkt hat, welche neuen Möglichkeiten da sind, der wird nicht mehr zurück wollen. Es geht um Leben und Tod. Wobei wir durchaus zu Recht ahnen, dass der Tod uns eigentlich sicher ist. Deswegen reagieren wir so allergisch auf jede Einschränkung oder Einbuße. Weshalb sonst sind Menschen in einem so reichen und sicheren Land wie uns, unserem, so unzufrieden? Es müsste hier ein Wunder geschehen, wenn am Ende nicht der Tod steht. Und genau dieses Wunder ist passiert. Der Blick in unsere Welt sagt, das gibt's doch gar nicht. Doch bei Jesus. Es gibt das Leben, das viele für eine Illusion halten. Dazu ist jeder eingeladen, die Tür steht offen. Amen.